Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Wie soll ich jemals wieder ein normales Leben führen? Das ist eine Frage, die sich alle Menschen nach einem schweren Schicksalsschlag stellen. Und es ist eine Frage, die wahrscheinlich keine klare Antwort darauf gibt. Dein ganze restliche Leben wird unterteilt in ein Davor und ein Danach. Und trotzdem wünscht sich jeder auf irgendeine Art und Weise eine Heilung.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
In Berika im Kanton Aargau ist im Mai 2025 ein grauenhafter Mord passiert. Die 15-jährige Mandy wird im Wald von ihrer guten Freundin Anina B. erstochen. Ein Jahr nach dieser Tat kämpft die Mutter von Mandy vor allem mit einer Frage. Wie soll ihr Leben weitergehen? Der Blick hat die Mami zu Hause besucht. Das Kinderzimmer von Mandy sieht noch so aus wie vor der Tat. Und die Mami schläft im Bett von ihrer Tochter und jeden Tag besucht sie den Ort, wo ihr Mädchen hat müssen sterben. Mein Name ist Jasmin Wernli und mein Herz bricht, wenn ich an das Mami denke. Ich habe selber zwei Mädchen und kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie man als Eltern so eine Tat jemals akzeptieren kann und wie man aus dem Tal der Trauer wieder rauskommt. Und darum rede ich heute mit Rahel Bachem. Sie ist Professorin am Kompetenzzentrum für psychische Gesundheit der Ostschweizer Fachhochschule. Und ihre Forschungsschwerpunkte sind Stress- und Traumafolgestörungen. Grüezi Frau Bachem, herzlich willkommen im Durchblick.
Grüezi wohl, Frau Wendling, freut mich.
Ich würde gerne das extrem schwierige Thema mit einer etwas allgemeineren Frage starten. Und zwar, wann redet man eigentlich von einem Trauma? Was ist das ganz genau?
Eine wichtige Vorbemerkung ist wahrscheinlich, dass man unterscheiden muss zwischen einem Trauma und einer Traumafolgestörung. Das wird häufig verwechselt. Das Trauma ist das Erlebnis selber. Und was sich daraus entwickeln kann, aber auch nicht unbedingt muss, ist eine Traumafolgestörung, wie zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung. Trauma wird in der Psychologie definiert als ein extrem schreckliches oder entsetzliches Erlebnis oder auch eine Serie von Erlebnissen. Also das können auch mehrere Ereignisse aneinander sein über einen längeren Zeitraum. Entscheidend ist schlussendlich, wie das subjektiv erlebt wird. Also es muss als extrem bedrohlich wahrgenommen werden. Und klassischerweise würde man als Trauma Situationen bezeichnen, wo eine Bedrohung für Leib und Leben besteht. Also zum Beispiel Todesgefahr, schwere Verletzungsgefahr, aber natürlich auch Gefahr von körperlicher und seelischer Unversehrtheit im Sinne von sexueller Gewalt, Unfälle. Krieg, Naturkatastrophen, das wären so typische Ereignisse.
Also verstehe ich Sie richtig? Ein Trauma kommt nicht unbedingt nur aufs Erlebte drauf an, sondern wie ich es persönlich empfinde. Also kann es sein, dass etwas für mich ein Trauma sein kann, aber für jemand anderen vielleicht einfach nur ein ganz schreckliches Ereignis?
Wir benutzen da häufig in der Psychologie den Begriff von potenziell traumatische Ereignis. Man kann sicher sagen, dass ein Ereignis, wo man beispielsweise in Todesgefahr ist, als ein Trauma kann auch objektiv bezeichnet werden. Es kommt dann eher die subjektive Komponente natürlich auch mehr in den Vordergrund, wenn es darum geht, dass man überlegt, ob es Traumafolgestörung sich daraus entwickelt.
Was ist speziell bei der Verarbeitung von einem Trauma nach einer Gewalttat?
Also wenn das Trauma durch Menschen verursacht wird, im Gegensatz zum Beispiel zu einem Unfall oder zu einer Naturkatastrophe, dann hat das häufig längerfristigere und tiefere Folgen. Und zwar aus dem Grund, dass da wirklich auch fundamental nicht nur das Vertrauen in die Welt als einen direkten Ort, sondern auch in die Menschen an sich erschüttert wird. Das kann schlussendlich auch bedeuten, dass Schwierigkeiten entwickelt werden, auf andere Menschen zuzugehen, Beziehungen zu leben. Und dazu kommen natürlich auch so Fragen nach Gerechtigkeit oder auch Schuldgefühl. Häufig haben da die Hinterbliebenen auch Es stellen sich Fragen, warum mein Kind jetzt im Fall vom Verlust vom Kind, warum nicht ich? Da geht es dann oft darum, bei diesem Schuldgefühl, dass auch nach Erklärungen gesucht wird, nach Kontrollierbarkeit gesucht wird. Also das Gehirn versucht, eine Art wieder eine Realität herzustellen, wo die Welt kontrollierbar ist und andere Menschen nicht auf einen losgehen und auf einmal gewalttätig werden. Das macht dann schlussendlich die Entwicklung nach dem Trauma oder auch die Integration von dem Trauma ganz besonders schwierig.
Also man muss dort eigentlich wie zwei Sachen dann anschauen, oder? Im Nachhinein. Einerseits muss man den Schicksalsschlag irgendwie akzeptieren und verarbeiten und gleichzeitig aber das Vertrauen in die Menschheit wiederherstellen.
Ja, ich glaube, dass die Annahme darüber, was die Welt eigentlich für ein Ort ist und was man vernünftigerweise von anderen Menschen darf erwarten, die verändert sich halt ganz fundamental. Und insbesondere, wenn da ein Täter ist, wo extra und von Menschenhand quasi das Trauma verursacht hat.
Und ab welchem Zeitpunkt muss man sich unbedingt professionelle Hilfe holen? Kann man das so verallgemeinern?
Insbesondere dann, wenn sich wirklich Symptome entwickeln. Also zum Beispiel, dass man sogenannte Flashbacks hat, dass einem Teil von dem Trauma immer wieder ganz lebhaft in Erinnerung kommt. Jetzt beim Verlust von einem Kind kann das auch sein, dass man Bilder hat von etwas, wo man vielleicht auch selber gar nicht gesehen hat. Also die Gewalttat, wo das Kind ums Leben gekommen ist, zum Beispiel, dass sich die Bilder immer wieder aufdrängen und ganz lebendig wirken. Albträume sind ein Zeichen, dass in der Verarbeitung etwas stagniert allenfalls. Wenn man merkt, dass man ganz stark so ein bisschen, dass man im Vermeiden hinein ist, also dass man sich kaum getraut, in Gedanken an das Thema heranzugehen, wegen dem Gefühl, das das dann schlussendlich auch auslöst. Oder auch wenn man merkt, dass man in einer konstanten Halb-Acht-Stellung ist, also dass man so immer am Abwarten ist, gibt es da irgendwo eine Gefahr, könnte jetzt allenfalls etwas wieder passieren. Das sind alles Zeichen, dass man professionelle Hilfe sich suchen sollte.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, kann man sich denn überhaupt von so einem heftigen Trauma, wie jetzt zum Beispiel der Verlust von einem Kind, überhaupt irgendwann erholen und das überwinden?
Der Verlust von einem Kind ist natürlich wirklich ein Extremereignis und das ist wirklich eines von diesen Erlebnissen, wo man auch sieht in der Studie, wo man sieht in der klinischen Praxis, dass das wirklich ganz weitreichende Konsequenzen hat für das psychische Funktionieren von Eltern und für die Lebensqualität. Und ich glaube, da ist die ehrliche Antwort, man kehrt nie zu dem zurück, was vorher war. Also so eine Rückkehr zu dem Lebensgefühl und zu wie man war und wie es Leben war vorher, das ist häufig nicht möglich. Man kann aber lernen, eine Art damit zu leben. Also ich benutze da immer das Bild von, es bleiben Narben zurück, aber es sind dann vielleicht nicht mehr offene Wunden. Also Spuren bleiben bestehen, aber man kann trotzdem auch wieder ein Leben lernen, wo Sinn erfüllt ist und wo man auch als schön empfindet.
Wenn jemandem etwas Schlimmes passiert, dann heisst es häufig irgendwann aus einem Umfeld, ja, das Leben muss jetzt einfach weitergehen. Geht das?
Ja, das ist häufig ein Satz, der vielleicht gut gemeint ist oder der vielleicht auch aus einer Hilflosigkeit von dem Gegenüber rauskommt, der aber natürlich auch sehr verletzend kann sein, weil er signalisiert ja irgendwo so eine gewisse Ungeduld, also beeil dich jetzt, mach jetzt weiter und das ist natürlich dann für die Betroffenen unter Umständen ganz, ganz schwierig, weil die Trauerprozesse sind natürlich ganz individuell und die verlaufen auch nicht linear. Also es ist nicht so, am Anfang trauert man ganz schaurig fest und dann nimmt über die Zeit die Trauer immer weiter ab, wenn man in Anführungszeichen alles richtig macht, wenn man verarbeitet, sondern Trauer kommt auch in Phasen, Trauer verändert sich, Trauer nimmt über die Zeit eine andere Qualität an und so Ratschläge, wie das Leben muss weitergehen, haben schlussendlich einfach sehr, sehr wenig mit dem eigentlichen Erleben von der Betroffenen zu tun.
Wie muss ich es denn richtig machen? Als Umfeld eben nicht, das Leben muss einfach weitergehen, wie verhalte ich mich richtig?
Ja, das ist wahrscheinlich eine Frage, die man nicht ganz so per se in einer Minute kann beantworten. Ich glaube, ein wichtiger Ansatz ist, dass man wirklich immer bei den Betroffenen nachfragt, um was geht es denn jetzt eigentlich? Was wünschst du dir? Möchtest du jetzt, dass wir miteinander überlegen, was könntest du jetzt machen? Wie kommst du durch den Tag? Wie kommst du durch den nächsten Monat? Was gibt es vielleicht zu organisieren oder wie auch immer? Wir nennen das in der Psychologie instrumentelle Unterstützung oder geht es um emotionale Unterstützung? Möchtest du, dass ich für dich da bin, dir zuhöre? Möchtest du über Gefühle reden? Und das ist häufig sehr oft der Fall, dass das eigentlich viel mehr das Bedürfnis ist. Die Angehörigen und sozialen Umfeld, die haben natürlich das Bedürfnis zu helfen und etwas anzubieten und gehen darum immer sehr, sehr schnell in das Instrumentelle unterstützen, mit Ratschlägen und Plänen. Und da kann es helfen, dass man sich bewusst ist, dass man sich oft zurücknehmen muss und dass die Person selber eigentlich am besten kann sagen, was denn jetzt gebraucht wird.
Jetzt bleiben wir bleiben mal bei dem Beispiel Kindsverlust. Dann ist da ja plötzlich zum Beispiel ein ungenutztes Kinderzimmer. Wie finde ich da das richtige Maß zwischen Erinnerungen behalten und Sachen dann einfach irgendwann vielleicht doch wegräumen?
Ich glaube, das ist wirklich ganz ein individueller Prozess. Und da würde ich sagen, kann es sich tatsächlich lohnen, dass man das mit einer Fachperson zusammen anschaut. Was oft hilft, wenn es so ums Ablösen von gewissen Gegenstände auch geht, ist, dass man eine Form von Ritual entwickelt, also etwas, was für einen selber und die Beziehung zu dem Kind eine Bedeutung hat und dass man dann nicht an einem gewissen Tag einfach wie eine Art muss zusammenpacken und alles wegtun, sondern dass man dem einen rituellen Rahmen auch gibt. Wenn das aber so weit ist und in welcher Form, das müsste wirklich individuell dann angeschaut werden.
Und was ist heilsamer, sich der Trauer am Anfang so voll hinzugeben oder sie für eine gewisse Zeit vielleicht auch einfach zu verdrängen? Oder ist das auch sehr individuell?
Ich glaube, es braucht beides. Es braucht Zeit, wo die Gefühle dürfen sein, sie lohnt sich auch so wahnsinnig schlecht verdrängen. Also wenn man schwierige Gefühle versucht, mit aller Kraft zu unterdrücken, dann kommen die meistens zu ganz überraschenden und oft auch schwierigen Momenten mit einer riesigen Wucht wieder zurück. Also man kann sich das so ein bisschen wie einen Dampfwucht vorstellen, wo man versucht, den Deckel drauf zu halten. Das wird irgendwann nicht mehr funktionieren. Also es braucht die Zeiten, wo man loslässt, wo man zulässt. Es braucht aber natürlich auch, dass man ab und zu funktioniert und Sachen kann machen. Oder sich halt eben wirklich einfach mal kann distanzieren und sich ablenken. Da braucht es in dem Sinn Reflexion, wenn, was und in welchem Mix. Und ich glaube, dort kommt dann das Individuelle. Da unterscheiden sich schlussendlich die Menschen auch, je nach Persönlichkeit. Zum Teil gibt es da auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern, wie getrauert wird. Und das muss man dann wirklich persönlich und für sich selber auch anschauen.
Gibt es da tatsächlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei der Trauer?
Ja, Männer haben schlussendlich oft ein stärkeres Bedürfnis, auch nach längeren Ablenkungsphasen, während Frauen mehr Zeit aufwenden, um sich diesen Gefühl zu widmen. Zum Teil auch gar nicht so bewusst, sondern das auch so wahrnehmen, als dass es gar nicht anders geht. Ja, die Unterschiede gibt es schon. Das bedeutet jetzt nicht, dass es in jedem Fall und in jedem älteren Paar so wäre, aber in der Tendenz lässt sich das so häufig feststellen.
Und gibt es auch Fälle, wo Trauma das erst Jahre später so an die Oberfläche kommt?
Mhm. Das gibt es sogar nicht einmal so selten. Also ich habe es immer wieder, auch in der klinischen Arbeit, erlebt, dass Leute wirklich sehr, sehr viel später in eine Psychotherapie kommen, auch Jahrzehnte nach der Situation selber. Das sind dann oftmals so Geschichten, wo sehr viel abgelenkt worden ist, also sehr viel im Aussen gelebt worden ist. Also irgendwie 3 Jobs geschafft, die ganze Zeit irgendwie involviert in verschiedene Projekte, immer auf Achse und wenig Zeit so für Ruhe und zur Ruhe kommen, also und auch mal Perspektive nach innen zu richten. Und was dann zum Teil auch passiert, ist, dass aufgrund von äußeren Umständen oder vielleicht ein Unfall, ein Beinbruch zum Beispiel, ist so ein klassisches Beispiel, wo man im Spital vielleicht nachher ist, wo man nicht mehr arbeiten kann. Und dann auf einmal ist da Raum und Zeit und dann kommen die Sachen wieder führen. Dann werden Erinnerungen wieder zentraler, dann kann man dann weniger ausweichen. Und manchmal bildet sich dann wirklich auch Jahre oder Jahrzehnte später noch so eine posttraumatische Belastungsstörung überhaupt erst raus. Also dann kommen dann vielleicht erst die Flashbacks und die Albträume, weil vorher einfach wahnsinnig stark vermieden worden ist.
Jetzt, wenn uns Leute zuhören, die jetzt konkret gerade in einer unglaublichen, schwierigen Situation stecken, was für konkrete Ratschläge würden Sie ihnen gerne mit auf den Weg geben, was jetzt passieren muss?
Also der allerstärkste und wichtigste Faktor nach einem Trauma, also quasi das, was sehr stark mitbestimmt, ob sich langfristige posttraumatische Belastungsstörung entwickelt oder nicht, ist häufig die soziale Unterstützung. Also ich würde sagen, wirklich sich den Menschen zuzuwenden. Häufig fühlt man sich nach einem Trauma sehr stark isoliert durch das, was einem passiert ist, weil andere Menschen ja nicht mehr die gleiche Realität teilen. Und dann ist ein Reflex, dass man sich zurückzieht, dass man in die eigene Welt sehr stark geht. Ich würde motivieren, dass man wirklich versucht, darüber zu reden, was passiert, dass man versucht, zu sagen, wie man vielleicht auch unterstützt werden kann, dass man die Hilflosigkeit, die im Umfeld häufig besteht, dass die Leute nicht wissen, was sagen, dass die Leute nicht wissen, was machen, auch vielleicht anspricht und zum Thema macht, dass man da gemeinsam schauen kann, was geht denn jetzt. Das Zweite ist natürlich dann die professionelle Unterstützung, also dass man sich etwas Therapeutisches sucht, Psychotherapeutin, Psychotherapeut, um das Ganze dann noch in einem anderen Rahmen aufzuschaffen.
Frau Bachen, vielen Dank für Ihre Zeit hier bei uns im Durchblick.
Herzlichen Dank.
Kennst du dich in Traumabewältigung aus? Hast du auch so einen schweren Schicksalsschlag hinter dir? Erzähl uns deinen Heilungsweg in den Kommentaren. Mein Name ist Jasmin Wernli. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.